Das Thema heute Abend, zu dem Pfarrer Winterich Schäffbuch sprechen wird, heißt: Dennoch am Ende nimmst du mich in Ehren an. Ich lese dazu die bekannten Verse aus Psalm 73, 23 bis 28. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Ich möchte mit uns beten. Ja, und das soll auch heute unsere Freude sein, dass wir uns zu dir halten, unserem Gott. Danke für diesen Tag. Danke für das noch freie Zusammenkommen. Danke für dein Wort. Segne du deinen Boden, dass er uns dein Wort austeilen kann. Gebrauche du ihn und lass dein Wort in unsere Herzen hineinfallen. Amen.
Unser Thema heißt ja Ermutigung zum Durchhalten. Beobachte, dass ganz besonders in den letzten 2 Jahren ganz viele Leute, auch in ihrer Umgebung und vielleicht sie selbst auch, von einer grenzenlosen Angst besessen sind. Eine Angst, die unsere Seele auffrisst. Eine Angst, mit Menschen zusammenzukommen, egal ob geimpft oder ungeimpft, aber man steckt sich doch wieder an und die Immunität hält auch nicht lang vor. Die große Erschütterung, wem kann man eigentlich noch glauben? Und das betrifft ja eigentlich alle Fragen unseres Lebens. Wenn Sie den Fernseher anschalten, viele von Ihnen haben ja das noch miterlebt, als die Berliner Mauer fiel und wir hoffen, jetzt fängt eine neue Periode an. Das kann doch nicht sein, dass auf europäischem Boden wieder solch ein schreckliches Blutvergießen stattfindet. Und das ist ja so furchtbar. Ich würde immer wieder bitten, das dürft ihr doch nicht zeigen. Diese Kinderbilder, die man nicht vergessen kann. Und da sitzt man ja so hilflos im Sessel. Sterbende, Tote, die man in Massengräber wirft. War ja auf dem Höhepunkt des Balkankrieges, damals von Hilfe für Brüder, mit Peter Leukart, einem Mercedes-Direktor, der dort unten tätig war und auch die Sprachen spricht, runtergefahren. Man durfte gar nicht drüber sprechen. Ich habe das nur in der Hauptstadt gesehen, wie es elend das war, diese vielen Flüchtlinge, 600.000 allein in der Hauptstadt, ob das Serben waren, Kroaten, oder aus welchem Landesteil auch immer, Nordmazedonier, und alle waren plötzlich ohne Hilfe dagestanden in dem Elend. Und Europa hat nichts mehr machen können, als in Multikulti-Land Jugoslawien Käfige zu schaffen. Die einen mischen darüber und da mischen die Bosnier hin und da mischen die Kroaten hin. Und obwohl das oft mitten durch die Ehen ging, einfach erschüttert, wie ist unsere Welt geworden? Mit diesen schrecklichen Auseinandersetzungen, das ist ja in der Politik nicht besser. Wem kann man denn noch trauen? Die Rente ist sicher. Oder wie sagt der Finanzminister vor 2 Jahren? Geld ist genug da. Jetzt gucken Sie mal, wie viel da ist. Man sagt das gar nicht schadenfroh, sondern das Schlimme der Anfechtung. Eine Anfechtung, worauf kann ich mich denn noch verlassen in dieser Welt der großen Unsicherheit? Und so, toll. Da gibt es ja Leute, die sind ganz kühn und mutig und sagen, wir können das, wir machen das, ja, muss bloß meinen Verstand benutzen und dann meine Vernunft transformieren und dann muss ich das Gute wollen. Alle wollen das Gute. Aber was ist das Gute? In dieser Welt eine große Ratlosigkeit. 50% der Bevölkerung, wenn man den Umfragen glauben kann, sagen, ja, man darf seine Meinung nicht mehr frei äußern, sonst fällt einer über einen her. Wenn man nur nicht ganz dem Mainstream der Meinungen folgt, Die Anfechtung ist ja so tief auch bei den Kranken unter uns. Und das beschäftigt uns ja so mit den Krankheiten, die nicht besser werden. Wo man so viele Arzttermine hat, dass man es kaum mehr im Kalender unterbringt und es gibt keine Besserung. Man weiß gar nicht, ob das wirklich hilft. Die große Unsicherheit, wo ist denn noch Sicherheit, wirklich Sicherheit? Ich hatte eine Zimmervermieterin in Heidelberg als Student und die sagte immer, im Kaiserreich, da ist man morgens aufgewacht und wusste, dass noch der Tag so ist wie gestern, aber heute ist alles anders. In den letzten 70 Jahren hat sie das auch nicht verbessert. Die Unsicherheit war damals schon da und ist heute da. Sie liegt im menschlichen Leben drin. Eine ganz große Unsicherheit kommt bei uns auch davon her und ich höre das immer in Gesprächen mit Ihnen, dass sie in ihrer Gemeinde oft unverstanden sind. Das ist ja eine große Not, dass viele Gemeinden, auch oft um die jungen Menschen zu gewinnen, der Zeit nachrennen und sagen, wir müssen alles umstellen. Da kommt eine Glaubenskrise und sagen, wir müssen bloß noch reden, was die jungen Leute verstehen. Ja, was verstehen die noch außer Fußballstiefel und Fernsehnachrichten? Was verstehen oder Musik? Wie können wir denn das tun? Wir müssen neue Wege gehen, fortschrittliche Wege, neuzeitlich sein, verwegen, grün, umweltbewusst, sozial, wissenschaftlich, energisch, nur nicht rückständig. Wir müssen die alten Dinge ablegen. Es ist eine ganz große Unsicherheit da. Ich merke, wie viele sich auch zurückziehen aus ihren Gemeinden. In dem Psalm 73 ist das so toll, wie der Asaf, ein Psalmensinger, sagt, ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Das ist heute ganz toll. Gott hat die Welt nimmer in seiner Schöpfung. Das müssen wir machen. Wir müssen gucken, dass das Klima richtig im Datum bleibt. Gott ist tot. Das reden die und glauben die. Ich brauche keinen Gott mehr. Ich kann auch meine politischen Geschäfte machen. Ich brauche keinen Beistand mehr von Gott. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib, sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel, sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen fällt, sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch, man muss bloß ein Selbstvertrauen heute haben, man muss sicher auftreten können, man muss gecoacht sein, dass die Leute einem zufallen. Und man merkt dann gar nicht, wie alles nur auf einem rutschigen Boden ist. Das sagt dieser Peter. Du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Werden sie so plötzlich zunichte und gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinem Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. In den Anfechtungen des Lebens, in den Enttäuschungen, in den Fragen, woran kann ich mich denn halten? Und dann kommt dieses Wort dennoch. Bleibe ich stets bei dir. Wie kommst denn du drauf, dann dennoch zu sagen? Du siehst das alles, wie das in der Welt zugeht. Wie Betrug siegt und Korruption und Lüge. Und die Menschen fallen drauf rein und folgen dem allem. Und wenn einer nur recht frech und unverblümt auftritt, und dann wird das alles noch gesagt, ach, wie ist das, als unsere Gemeinde im Jahr 2000 aufgelöst werden sollte, sollten sie auf den Nachbarpappbezirk umgelegt werden, die Paori, mein Kollege, war Professor der Theologie an einer Hochschule neben seinem Pfarramt her, der hat gesagt, Jesus ist im Grab vermodert, er war kein Zombie, er ist nicht auferstanden. Was soll man denn da noch sagen, woran soll man sich denn noch halten? Und die anderen sagen, du darfst die Bibel nicht wörtlich nehmen, ja, wie soll ich es dann nehmen? Ich kann es wörtlich nur beim Wort nehmen. Also du darfst das Wort nicht ernst nehmen, dann kann ich es vergessen. Woran kann ich mich denn halten? Auf was kann ich mich denn noch verlassen? Ist Jesus auferstanden? Lebt er? Ist er der Herr der Welt? Hat er mein Lebensschicksal in der Hand? Woher kommt denn dieses Wort dennoch? Es gibt nur eine Quelle von Anbeginn der Welt. Gott hat geredet. Gott hat geredet in seinem Wort. Das ist so wunderbar und dieses Wort trifft unser Herz. Es ist kein leeres Wort, sondern ein Wort, das aufgeht, ein Samenkorn, das vom Heiligen Geist erfüllt ist. Das ist Unterschied zu allem Menschenwort. Und das merken Sie ja, wenn Sie auf der Intensivstation liegen und ein Seelsorger besucht Sie und Ihnen ein Gotteswort sagt. Ich weiß noch, wie schlimm das oft ist, wenn einer nur seine eigenen Worte machen will. Oft wie eine Andacht, die man im Radio hört. Nein, wenn das Gotteswort erklingt, die wissen, dass das ganz anders ist. Woher hat denn der das? Und es ist interessant, dass alle Leute in der Bibel, die zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen sind, eine schwere Krise ihres persönlichen Lebens durchgemacht haben. Sie haben einmal gemerkt, dieser Lügentraum meines Ichs, ich will ein guter Mensch sein, funktioniert bei mir nicht. Ich bin ein Mensch, der mit allen Gliedmaßen gefangen genommen ist von der Macht der Finsternis, vom Satan. Und es gibt einen Teufel, das sieht man, wenn man nur in die Welt blickt oder wenn man die Zeitung liest. Es gibt einen Verführer von Anfang, der listiger ist als alles andere in der Welt. Und wer das einmal erlebt hat an seinem Leben und dann gesucht hat, worauf kann ich mich denn verlassen? Wer sich auf sich selbst verlässt, ist verloren und verlassen. Und das ist der Betrug von so vielen Gottlosen in unserer Zeit. Und das reicht weit hinein in die Christenheit, wo man meint, man könnte die alten Botschaften des Evangeliums abstreifen. Jochen Klepper war ja in der großen Not, als seine Frau umgebracht werden sollte, ins KZ gehen sollte, in seiner Not auch noch zum Chef der ganzen großen Kampagne in Berlin gegangen und hat gebeten, ich dann will mit meiner Frau mitgehen. Er hat gesagt, das darfst du nicht, du bist ja kein Jude. Du darfst nicht ins Vernichtungslager mitgehen, ins KZ. Und dann ist er Sonntag für Sonntag durch die Kirchen gegangen und hat dann sein Tagebuch geschrieben, wenn doch die Pfarrer merken würden, wie ihr Wort verblasst, wenn sie nur Gottes Wort predigen würden, weil das Wort Gottes Kraft hat und Leben. Und das merken sie in den großen Nöten ihres Lebens, wenn sie merken, ich stehe auf einem wackeligen Grund, ich kann nicht weiter. Und sie können sich nicht an ihren Willen halten. Ich bin ja so froh, dass der Paulus dieses eine Kapitel geschrieben hat in Römer 7. Dieses Kapitel, das so gewaltig ist. Ich will, aber ich kann nicht. Ich will, aber ich kann nicht. Er, der große Mann, der von nichts zu bremsen war, dieser Energiebolzen, 15.000 Kilometer gewandert, der die schlimmsten Haftstrafen ausgehalten hat, aber sagt, ich habe ein Herz in mir, das widerstreitet gegen Gottes Willen. Und das ist die Not eines jeden Menschen. Wollen habe ich, aber ich schaffe das nicht. Ich würde mich so gerne rausreißen und befreien aus diesen dunklen Machenschaften der Finsternis in meinem Leben. Ich schaffe das nicht. Und das ist so wichtig, dass man das allen Angefochtenen sagt, du kannst es nicht und du schaffst es nicht. Ach, so herrlich in den Liedern, ich liebe doch diese Heilslieder. Wie lange habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Warum denn? Ich habe es nicht geschafft, ich bin nicht rausgekommen aus dieser Sündenumklammerung meines Lebens. Wie lange habe ich gerungen und gekämpft? Durchweinte Nächte, unsere jungen Leute, du musst dich bloß anstrengen. Nein, es hat keinen Wert. Du kannst dich mühen, wie ich will. Fließen auch der Tränen, viel hilft das doch nicht. Meine Schuld, wie sagt der andere Liederdichter, doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Frieden mein Herz. Und da sagt Paulus, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes, aus dieser schrecklichen Not der Unsicherheit menschlicher Welt, einer Welt, die in die Sünde gefallen ist, wo alle das Gute meinen, aber das Gut gemeinte ist nicht gut. Gut gemeint, aber nicht gut. Wir wollen alle das Gute und schaffen es nicht. Wie komme ich denn raus aus dieser schrecklichen Umklammerung? Dann sagt Paulus, wer wird mich lösen aus dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus. Und so ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Das war Paulus der Grund. Ich habe Gott gefunden, weil Gott in Jesus mich gesucht hat. Wo hat er mich denn gesucht? Jetzt sind wir doch mitten in der Passionszeit. Also diesen Weg hinaufging, das ganze Erdenleben von Jesus, war doch, dass er die ganzen Nöte dieser Welt auf sich genommen hat. Man kann das alles überschreiben, all die Begegnungen, die Jesus gehabt hat, ob das die Kranken waren am Tisch Bethesda, ob das die Zöllner waren mit ihren guten Verdiensten. Es jammerte ihn. dass in diesem Menschenleben es keine Erlösung und keine Rettung gibt, weil der Himmel verschlossen ist und der Zorn Gottes über dieser Welt liegt. Und dann geht Jesus diesen Weg. Es sagt der stolze Mensch, für mich wäre es nicht nötig. Wir haben es auch schon getroffen. Es gibt heute schon Prediger in den Gemeinschaften, die sagen, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Oh, welch eine Blindheit. Es floss für mich das teure Blut, das Glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut. Gott will dein Leben erneuern und will dir einen festen Grund unter deine Füße geben. Es liegt nicht zu einem Millimeter an deinem Gutsein. Und wenn du ganz schwer belastet bist in deinem Leben und ganz weit von Gott weg und wenn die Sünden deines Lebens zum Himmel schreien, Jesus ist gekommen, um alle Sünden zu tragen, die bewussten und die unbewussten. Und das ist der einzige Weg, dass Gottes Herrlichkeit wieder über dir aufgeht. Und darum ist das so schön. Dennoch, das ist der Grund, warum ich sage dennoch, auch wenn die anderen alle anders reden, ich bleibe bei dir. Warum? Du hast mein Herz gefunden. Ewige Gott hat mich gesucht. Er hat mich gerufen, er hat mich erwählt, er hat mich zu sich genommen. Ich war es nie wert. Und ich bin es nie wert, bis an meine Todesstunde bin ich es nie wert. Ich kann nur neu staunen, dass er unsere beliebte Liedstrophe, die wir so gern singen, das ganze Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung der nicht wert. War so schön in meiner Gemeinde. Gab es ja auch immer viel Widerspruch, dass Leute mehr von der Kultur kamen und sagten, das kann man doch nicht so krach sagen. Das war so schön, wie eine Kirchengemeinderätin, die so sehr auch immer wieder Bedenken hatte, ob man das immer so sagen muss, von dem Sündenelend meines Lebens. Als ich bei der Beerdigung war, ich habe sie nicht gehalten, hat sie als Lied anstimmen lassen, verfügt, mir ist Erbarmung widerfahren. Das Bekenntnis meines Lebens, das herrlichste Sterbe, redet nicht über irgendwelche Taten, was ich in diesem Leben vollbracht habe, sondern das Größte, dass Jesus mich erlöst hat und befreit hat. Und das ist der Grund, warum ich bei Gott bleibe. Das ist so schön bei diesem Asaf, der sagt, dennoch, auch mag sein, was will, Anfechtungen meines Lebens, Krankheitskrisen, Ausweglosigkeit und zum Schluss auch noch die Furcht des letzten Augenblicks, wenn es zum Sterben geht. Ich halte mich an dich, weil ich weiß, du hast mich erlöst und du hast meine Schuld am Kreuz getragen. Und das ist so wunderbar, dass Jesus das bis zum Kreuz bekannt hat. Vater, vergib ihn. Das Allerwichtigste, dass ich die Vergebung meiner Schuld bekomme. Ja, das ist heute eine Tragik, dass das nicht mehr das Herz der Verkündigung in manchen Gemeinschaften und Kirchen ist, dass man wie besessen ist, die Welt zu verändern. Das wäre schön, wenn wir das könnten. Wer wollte nicht die Kriege abstellen, die Inflation bremsen, den Lügen wehren, das Bildungswesen aufbauen? Was würden wir nicht alles machen, um die AIDS-Krankheit zu stoppen, wenn wir es könnten? Aber du kannst nicht einmal dein eigenes Herz ändern. Merkst doch an dir selber, dass du nicht einmal dich selber ändern kannst. Du siehst ja am besten, wenn Gottes Licht dich wirklich anstrahlt, was in deinem Leben alles krumm und falsch ist. Dein Reden, das törichte Reden, dein Denken, deine Herzensgelüste. Wie wunderbar ist das, dass die Grundlage meines Lebens ist, Jesus starb für mich, das ganze Evangelium. Dennoch, daran halte ich mich und darum bin ich froh, weil der Himmel aufgeschlossen ist und ich Frieden mit Gott habe und die Barmherzigkeit Gottes mich umgibt. An diesen Tagen ein großer Sprachmann, der ein Übersetzer ist in einem großen christlichen Verlagshaus, hat ein Büchlein herausgegeben und hat es noch einmal gezeigt an den Paul-Gerhardt-Liedern. Und besonders hat er ausgewählt das Lied von der güldenen Sonne. Er sagt, was ihn so bewegt, wie Paul Gerhardt, das sind ganz schlichte Sätze fest. Alles vergeht, alles, alles vergeht. Dein Leben vergeht. Die großen Kulturerrungenschaften der Welt, der Frieden der Welt vergeht. Die Träume der Welt, die Illusionen in den Jahrtausenden, alles vergeht. Gott aber steht. Er sagt, brauchst du nichts mehr. Jetzt kannst du bloß noch drüber nachdenken. Gott steht. Und seine Güte bleibt über dir und das bei Paulus dann so groß, dass das in Römer 8 dann weiter ausführt. Herrliche Kantate, wo die Worte von Römer 8 bei Johann Sebastian Bach zusammengefügt werden mit Bibelworten aus also Römer 8, und dann mit Versen aus dem Lied des Bürgermeisters in der Lausitz, Jesus, meine Freude. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Du darfst das wissen, glaubst doch. Es ist dir offenbart im Wort des Evangeliums. Und das ist, solange die Erde steht, das herrliche Geheimnis in allen schrecklichen Katastrophen im 30-jährigen Krieg. Da sind diese Lieder entstanden. Und haben die Leute das so wunderbar uns ins Herz gesungen. So ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Bist du in ihm geborgen? Oder lebst du immer noch in den Fantasien und Träumereien der Weltverbesserung und der Weltbeglückung? Wir wollen uns gar nicht darüber lustig machen, aber sagen, nur das eine ist hilfreich, was Gott aus dem Leben von versöhnten Menschen wirkt. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Da steht alles da drin. Und dann ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Da ist das dennoch begründet, dass dennoch, ich kann feststehen in meinem Leben und ich bin gewiss, Schicksal und Zufall bestimmen mein Leben nicht. Ich bin nicht abhängig von der öffentlichen Meinung. Und wenn du ganz allein bist, wenn dich dein Ehemann nicht versteht und die Kinder über dich lachen und die Enkelkinder nicht nach dir fragen, aber Jesus lässt dich nicht los und du kannst überwinden auch die schwersten Nöte deines Lebens. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, wie schwer es die Märtyrer haben heute. Ich war ja 40 Jahre lang immer mit den Märtyrern in aller Welt zusammen. Ich kann Ihnen sagen, niemand ist so geborgen wie die Märtyrer in ihrer schlimmsten Qual. Weil Jesus seine Verheißungen erfüllt, dass man überwinden kann. Und ich habe es Ihnen heute Morgen erzählt, wie ich das erlebt habe. Und Sie erleben es bei den Kranken, Schwerstkranken, die den Herrn Jesus lieb haben, die ihnen einen Trost mitgeben, sagen, das habe ich noch nicht gewusst, dass es das gibt. Leute, die in den schwersten Belastungen stehen, weil das Wort von Jesus sie trägt und weil Jesus wirklich da ist in dieser Welt. Und wie er versprochen hat, er baut sein Reich heute in einer ganz unheimlichen Welt. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich. Ich kann nicht. Es war für mich ja unvergessen, wie wir den Gemeindetag unter dem Wort damals hatten im Neckarstadion, heute heißt Gott liebt Daimler-Stadion, 35.000 Menschen und damals der ugandische Evangelist Festo Kiwenschre. Und ich kann es einfach nie schöner sagen, wie der das damals gesagt hat. Deine Glaubenshand, die zittert, die ist schwach, aber sie ruht in der starken Hand von Jesus. Er hält dich. Es gibt gar keinen anderen Glaubensgrund, nicht deine Erfahrung, nicht deine Vermutungen, nicht deine Gedankenspiele, sondern das hat er zugesagt. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Der gute Hirte hat's gesagt bei denen, die ihm gehören, die seine Schafe sind. Und da geht er mit ihnen, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und dann geht's weiter, du leitest mich nach deinem Rat. Das ist das Schwere. Wir haben Gott nicht vorzuschreiben, wie er uns führt. Er führt uns wunderliche Wege, seltsame Wege, die wir oft nicht verstehen. Als mein Schwiegervater im Sterben lag, hat der Arzt gesagt, ich muss ihn ins Krankenhaus tun. Der vertrocknet sonst, der trinkt nichts mehr. Er war noch viel jünger, als ich heute bin. Dann hat er nur gesagt, nein, ich will das nicht, ich habe keinen Durst. Dann sagt er ein Lied, das ist aus unserem Gesangbuch natürlich rausgeschmissen. Nehmen Sie immer die alten Gesangbücher mit, wenn Sie ins Krankenhaus gehen und in die Krise Ihres Lebens. Wie Gott mich führt, so will ich gehen, ohne alles Eigenwählen. Das ist immer so, dass Sie Gottes Wege nicht im Voraus sehen. Wenn die Kinder Israel den Wüstenweg vorher gesehen hätten, sagt mal Luther, wären sie nie aufgebrochen aus Ägypten, wenn sie all die Gefahren gesehen hätten. Aber sie haben die Herrlichkeit Gottes erlebt. In der Finsternis, wenn die Feuersäule voranging, der Wolkensäule des Tages und wie der Herr ihnen Wasser gegeben hat und Brot vom Himmel. Das ist das Wunder auf den Führungen Gottes. Und wie hat Mose noch, das ist wunderbar, wie er auf dem Sinai noch einmal Gott sehen will. Und Gott sagt, man kann mich nicht sehen. Das ist ja eine Not unserer Augen. Mit unseren Augen sehen wir den ganzen Schmutz. Und das ist ganz schlimm, dass unsere Kinder heute schon in den Schulen angehalten werden, diese schrecklichen Geräteanzug, mit denen sie den ganzen schlimmsten Schmutz der Welt sehen können, mit ihren Handys und den Computern. Da ist eine Welt aufgesetzt, die unheimlich ist. Die Psychologen sagen, es sei ein unermesslicher Schaden überhaupt durch diese ganze Computersache in den frühen Kinderjahren. Man durfte die Kinder nicht, wie sie alles erdulden, die kommende Generation. Das Auge hat immer nur die Wahl gesehen, die Eva, die Frucht, war süß anzusehen. Und der Simson sagt, wie die Eltern sagen, es ist doch keine Frau für dich, die keine Näherin. Sagt er, aber sie gefällt meinen Augen, eine Bombenfrau, wow, wow. Gott sagt, nein, nicht was deine Augen sehen. Selig sind die, nichts sehen und doch glauben. Der Glaube braucht nicht das Sehen. Das lenkt uns ab und führt uns oft auf andere Wege. Und deshalb ist so wichtig, dass ich glauben darf, du leidest mich nach dem, der Mose wird dort auf den Berg geführt, auf dem Sinai will Gott sehen, man, niemand wird leben, der mein Angesicht sieht. Aber ich will dich in die Felskluft stellen und will meine Hand über dir halten und du kannst nachher mir nachsehen. Und das ist das Wunderbare von uns Alten. Wir können den Jungen erzählen, was wir im Leben erlebt haben, sagen sie auch. Ich war oft in meinem Leben verzweifelt und dachte, alles ist aus. Bombenangriffen, die ich noch erlebt habe, Heulen der Luftminen, der Hungerjahren und was alles da war. In schweren Krankheitsnöten, wo man in der Klinik lag und nicht wusste, was kommt. Und wie hat man die Herrlichkeit Gottes erlebt? Sorgen eines jungen Mannes, finde ich mal die richtige Frau. Und Gott, er hört doch Gebet. Und wie führt er dich? Er führt dich, du musst ihm nur folgen, deinem Weg. Und alles eigen wählen. Weil es immer die Wege des Herrn sind wunderbar. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Sollst uns hart ergehen, lass uns fest sein. Ich will dir nachfolgen, Herr. Du führst mich, du leitest mich nach deinem Rat. Er führt uns einen Kreuzesweg. Ist Ihnen das bewusst? Einen Kreuzesweg. Warum denn? Wir sind in der Passion. Weil wir uns nicht in der Wollust dieser Welt vergnügen sollen, nicht am Reichtum dieser Welt, sondern weil wir wollen, dass er uns führt. Wir sind in Seligpreisungen, sagt auch durch Trauer, durch Enttäuschungen, durch Gewalt, durch manche Schwere führt er uns durch. Er wird auf die Herrlichkeit seiner Gegenwart erleben. Und was ist das? Wie wir das erleben, wie Jesus seine Gemeinde baut, wie er unseren schwachen, müden Dienst benutzt und Segen stiftet. Du leitest mich nach dem, geh keinen Schritt ohne die Führung deines Herrn. Jeden Schritt und jeden Tritt geh du, lieber Heiland, mit. Und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Das haben wir am wenigsten verdient. Wir werden bis in unsere Todesstunde drunter leiden. Unter viel Torheit, so nennt es die Bibel. Die Sünde ist Dummheit, Blödsinn bis ins Alter hinein. Herr, bewahre uns, Fritz Lauber hat uns gelehrt, bis ins Alter hinein zu beten. Bewahre uns vor der Torheit des Alters. Bewahre uns, Herr, vor der Sünde unseres Lebens. Aber wir wollen bei dir bleiben. Aber das Wunderbare im Psalm 103 ist das noch einmal so schön beschrieben. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und bei mir ist alles unverdiente Gnade. Und er nimmt mich mit Ehren an. Da wird nimmer gesprochen von der alten Sünde, die ist weggetan, versenkt in des Meeres Tiefe. Ich bin ein Kind Gottes mit der höchsten Würde begabt. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten, die ihn über denen, die ihn fürchten. Das ist wunderbar. Er lässt unsere Übertretungen von uns sein. Wir dürfen verschönte Leute sein. Sagen, ja, da ist herrlich. Du bist unser himmlischer Vater. Wir dürfen dir unsere Nöte sagen. Und das ist in dieser Welt der einzige Platz. Ermunterung in einem schwierigen Leben. Nehmen Sie das von dieser Freizeit einfach mit, als das wichtige Wort, das Sie brauchen. Ermutigung zum Durchhalten. Er hält mich an seiner Hand und ich bin geborgen. In allen Unsicherheiten und Schrecken dieser Welt, ich bin getrost und darf das wissen, ich will bleiben bei dir. Ja, jetzt, da merken Sie es immer, ich kann gar nicht anders reden, mein ganzes Glaubensleben ist immer durch die herrlichen Formulierungen gefüllt. Was dieser Uhrmacher Philipp Spitta gedichtet hat, bei dir, Jesus, will ich bleiben. Stets in deinem Dienst. Das ist das Allerschönste, für Jesus etwas zu tun. Und das ist das Herrliche. Und dann geht das ja weiter bei den Versen 4, 5 und 6. Bleib mir nah, auch wenn die dunkelste Stunde meines Lebens kommt, wird das Auge dunkler drüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Du musst der Führer sein, ich habe das herrliche Ziel meines Lebens. Ich darf da gehen mit dir und deine Liebe führt mich an deiner Hand. Ich bin in deiner Nachfolge. nicht nach meinem Ich. Das ist heute das Allerschlimmste, dass wir meinen unser Ich. Unser Ich ist das größte Glaubenshindernis. Wissen Sie das? Das selbstbewusste Eigenmächtige. Wir lieben unser Ich und wir hängen unseren Sehnsüchten und Träumen nach und die sind Jesus entgegengesetzt. Da haben manche Angst davor, aber ich bin so froh, dass Jesus mich zurückgeholt hat von manchen törichten Eigenwegen. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Er führt mich an seiner Hand, einzig verlässlich. Und du darfst das wissen, du kannst in der Ewigkeit nur sagen, Herr, es war grandios. Obwohl ich es damals nicht geahnt habe, es war herrlich, wie ich deine Nähe erfahren habe, auch in der schwierigsten Zeit, auch wenn dein Plan mir verborgen ist. Ja, wenn Sie das einmal verfolgen in dem Leben der Liederdichter, mir ist ja ein Mann aus dem 30-jährigen Krieg, deshalb so groß, weil er einer der größten Barockdichter überhaupt war. Barock war ja so eine Zeit dieser ausgestalteten Schlösser, Paul Fleming. Und der hat ja eine Braut gehabt, das Liesken, im Baltikum lebte er und die waren verlobt und wollten heiraten. Und er hat gesagt, ich mache nur noch kurz einen Trip. Er war als Truchsess berufen, eine Delegation zu führen bei einem Landesfürsten. Das hat schließlich 3 Jahre gedauert. Nach Isfahan in Persien soll das gehen, aber es kam schon der Seesturm und auf der Ostsee ist das Schiff untergegangen. Und auf dem Kaspisee ist nochmal ein Schiff untergegangen, hat sich nur an ein Fass klammern können. Er hat das Lied für sein Liesken-Gedicht Ein getreues Herz, so wie es ein schönes Volkslied. Aber wie er nach 3 Jahren zurückkam, war das Liesken mit einem Professor verheiratet. Das ist die Treue dieser Welt. Aber der Paul Fleming war nicht traurig. Mit 30 Jahren ist er gestorben. Sein Motto war, ich habe satt gelebt. Denn er hat den lebendigen Gott gefunden und hat das Lied uns geschenkt. In allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten, der alles kann und hat. Er muss zu allen Dingen, soll's anders wohl gelingen, mir selber geben Rat und Tat. Nichts ist es spät und frühe um alle meine Mühe. Mein Sorgen ist umsonst. Er mag's mit seinen Sachen nach seinem Willen machen. Ich stell's in seine Vatergunst. Da sagte letzte Woche eine Frau zu mir hier bei einer Tagung, das ist doch nicht die Sprache der jungen Leute. Das wird die Sprache der jungen Leute sein, wenn die Katastrophen weitergehen. Wenn die Renten nicht mehr bezahlt werden können und wenn die Teuerung weitergeht und wenn die Krisen weitergehen und die Katastrophen weitergehen, dass wir wissen, da ist das nur der lebendige Gott, der mich bergen kann in den Krisen der Welt. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir selig ist. Ihm habe ich mich ergeben, zu sterben und zu leben, sobald er mir gebeut. Es sei heute oder morgen, dafür lasse ich ihn sorgen, er weiß allein die rechte Zeit. So sei nun Seele deine und traue dem alleine, der dich geschaffen hat. Es gehe, wie es gehe, dein Vater in der Höhe, der weiß zu allen Sachen Rat. Satt gelebt, haben unsere Arbeit, Hilfe für Brüder, einen wichtigen Auftrag gehabt. In Kuba war so wichtig, da konnte man die Dollar, die waren von der amerikanischen Regierung nicht erlaubt, in Kuba einzuführen. Aber die Kubaner wollten die Dollar haben, die wurden auf dem schwarzen Markt umgetauscht. Sie wissen das, wie das in der Geldwährung war, auch damals in der DDR und in den kommunistischen Ländern. Und ich bin damals mit 30.000 Dollar in Scheinen nach Kuba geflogen, der kubanische Zoll war erfreut, als er das sah. Der deutsche Sicherheitsbeamte hatte gesagt, sie haben viel Geld dabei, sagt, es geht sie nichts an. Heute ist das ja verboten, dass man so viel Geld ausführen kann, es wird alles schwieriger. Da haben die eine riesen Bibelschule damit gebaut. Es waren kostbare Gaben. War ganz wunderbar. Und ich bringe das zu dem Bibelschulleiter und der war schwer krank. Legen den ganzen Segen dieser Opfergaben auf den Tisch. Er sitzt im Rollstuhl und erzählt mir, ich war in der Hauptstadt mit meiner Krankheit. Die Ärzte können mir nicht mehr helfen. War 40-jährig. Eine schwere Krankheit, unheilbar. Und sagt er, da war ein marxistischer Arzt. Und der kam immer wieder zu mir und der wollte mit mir über Jesus und das Evangelium reden. Und der war völlig weg. Wie ihm sagte, mein Leben ist reich und ich bin in Jesus geborgen. Und er hat gesagt, ich will in den nächsten Tagen wiederkommen. In Kuba ist es so schrecklich teuer, das Benzin, das kann man gar nicht mehr. 300 Kilometer wollte der junge Arzt zu ihm fahren und mehr von Jesus wissen. Wissen Sie, dass das in der Welt das allerhöchste Gut ist? Und das ist der Grund, warum Muslime, warum Buddhisten, warum in China so viele Sozialisten sagen, der Sozialismus ist doch keine Erfüllung für mein Leben. Ich will doch wissen, wo mein Leben Frieden findet. Und das ist so merkwürdig, dass diese schlichte Botschaft von Jesus, die weitergegeben wird. Du musst ihn haben, du musst ihn haben. Wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist, da haben wir schon im Jugendkreis immer das Heilsegoismus. Natürlich ist ein Egoismus. Ich brauche doch Jesus. Aber dann hat der gleiche Liederdichter gesagt, oh, geht hinaus auf allen Wegen und ruft die Leute herbei und sagt denen von Jesus. Das ist doch das Herrliche, dass wir das wissen. Wenn mir gleich Leib und Erde verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Sie kriegen die einzige Erfüllung ihres Lebens nicht in den Gütern, das haben wir ja ausprobiert. Auch in den ganzen Wohlstandsjahren unseres Lebens. Unsere Seele ist leer geworden. Ich kann immer nur verweisen auf das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo Jesus spricht von dem Korn, das unter die Dornen gefallen ist. Und die Jünger fragen, was ist denn das Korn? Und dann, der Betrug des Reichtums erstickt das Wort Gottes. Die ganz große Not unserer Gemeinden, das Wort Gottes ist erstickt. Man meint, das könnte man anders weitermachen und man könnte die Probleme der Welt lösen und man könnte mit seinen sozialen Diensten alles erreichen. Dein Leben muss neu werden. Jesus will dich ergreifen und in deinem Leben Raum haben und er will dein Herr sein und dich erfüllen. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die große Veränderung und die Ermutigung meines Lebens in den Schrecken dieser Welt. Gott hat sich darauf festgelegt, mich zu erfüllen. Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen. Du bringst alle, die dir die Treue bringen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Einer meiner Brüder, der im Wirtschaftsleben war, der hat eine schöne Gewohnheit gehabt. Er sagt, ich gehe einfach auf Leute zu, wenn ich sie sehe und fange ein Gespräch an auf der Parkbank oder was ist. Und frage sie immer, wem vertrauen sie eigentlich? Das ist eine interessante Frage. Vertrauen Sie den Bankern? Ich habe Misstrauen. Vertrauen Sie der Politik? Ich habe Misstrauen. Wem vertrauen Sie eigentlich noch? Wem vertrauen Sie einfach? Er sagt, das ist eine gute Frage. Er sagt, wissen Sie, ich habe eine allerbeste Erfahrung mit Jesus gemacht. Der ist wirklich heute der Herr. Und er will Ihnen begegnen, den dürfen Sie suchen und finden. So schlicht kann man das heute in der Welt bezeugen. Sie müssen den Leuten gar nichts madig machen. Den Leuten ist alles schon madig geworden. Die merken doch schon, wie alles zerrinnt. Und die glauben doch gar nicht mehr, dass die Inflation auf ein niedriges Niveau zurückgeführt werden kann. Das war doch die alte, wir wissen doch alles. Wir lassen doch uns nicht mehr speisen von den Worten. Wir brauchen das auch an. Das sind ja ehrbare Leute. Wir wollen sie schätzen und ehren. Und ihnen auch die Würde zukommen lassen, die ihnen zusteht. Aber mein Vertrauen liegt allein bei Jesus, der sein Leben für mich geopfert hat. Und das ist festgemacht, dass niemand und nichts, keine Macht dieser Welt mich von ihm trennen kann und dass ich ihm gehören will. Lassen Sie mich schließen. Mit der großen Freude ist in der Bibel eigentlich am anschaulichsten beschrieben und die Geschichten der Bibel geben immer so viel her. Sie haben es ja heute Mittag auch so wunderbar erlebt, dass eigentlich das genügt, wenn wir nur darüber nachdenken. Geschwisterkreis ist oft was Problematisches. Es geht ja oft bis ins hohe Alter, dass die Rivalitäten unter den Geschwistern bleiben. Viele haben auch von ihnen da ihre Spannungen, die Erstgeborenen und die Schwestern mit den Brüdern und was so ist. In der Familie Jakobs war es ganz besonders schwierig mit dem Josef, den Gott erwählt hatte. Und da waren Neider. Meinst du, dass du besser wärst? Und die kamen auf eine fiese Idee, den Josef als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen. Schrecklich, wenn ein Mensch wie eine Ware verscheuert wird an fremde Leute und dann dort auf dem Markt kommt ausgerechnet der große Minister Potiphar vorbei, der damals über das Gerichtswesen und das Schlachtwesen haben wir in Ägypten zusammengelegt, weil beides mit dem Schwert zu tun hatte. Es war das Arbeitsgebiet des Superministers Pharao, der kauft den Sklaven Josef. Und dann war die Frau Potiphar sehr wichtig. Sind doch nicht bloß die Männer gefährlich. Die Frau Potiphar, der war ja Eunuch, das steht in der Bibel drin, Lutherbibel unterschlagen. Die Frau Potiphar will auch mal Freude haben. Der Sklave gehört mir. Und als die Mittagsstunde kommt, wo sie allein im Hause sind, schlafe mit mir. Und der Josef rennt davon, weil er Gott treu sein will. Aber es geht in dieser Welt, das ist toll in der Bibel, wenn man das früh schon folgt. Die lügende Frau, die Verführerin, die Zirze, der wird geglaubt, natürlich nicht dem Sklaven. Und er landet im Gefängnis, so ist die Welt. Und dann steht bloß da, aber der Herr war mit Josef. Und was Josef tat, dazu gab der Herr, schon im Haus des Potiphar. Wissen Sie, wenn Sie dem Herrn folgen, wenn er Sie führt, ist Ihr Leben unter dem Segen Gottes. Das ist das Allergrößte in der Welt. Sie stehen mitten im Reich Gottes drin, sind hineingenommen in den großen Wirkungsbereich von Jesus. Und so geht's dann weiter, als dieser Mundschenk freikommt. Vergiss doch den Josef, das ist die Freundestreue. Der Kumpanei in der Zelle, er vergisst ihn und er wird erst daran erinnert, als der Pharao ein Traum hat. Ach, da war ja in meinem Leben auch sowas. Und da habe ich es eigentlich versprochen, ich wollte mich für den Josef einsetzen. Und das ist so wunderbar, wie der Herr mit Josef ist. Es geht ja nicht darum, in welcher Position wir landen, sondern dass der Herr selber in ihrem Leben der ist, der sie krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist über unserem sterblichen, sündigen Leben das Allergrößte. Ich sprach heute Morgen von der richtigen Perspektive, die ich brauche. Meine Not muss in die richtige Perspektive kommen. Ich sehe ja oft dieses alles viel zu nah auf mir drauf und ich brauche die Perspektive. Das ist so wichtig, dieses Lied, das uns Julia Schmalenbach gegeben hat. Ewigkeit in die Zeit. Leuchte hell hinein, dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Das ist wichtig, dass ich das erreiche, dass ich das gewinne. Und Sie stehen unter der großen Verheißung unseres Herrn. Das ist meine Freude, meine Zuversicht, dass ich mich zu Gott halte. Und er ist bei mir, auch in der dunklen Stunde. Ich darf fröhlich auftrumpfen und niemand kann mir diese Freude wegnehmen. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir für dieses große Zeugnis von Asaf, dass du uns das schenkst. Wir verstehen das nicht, wir sind es nicht wert. Es ist dein Erbarmen, das unverdiente Erbarmen. Ich bin in Wahrheit eins der schlechtesten Wesen. Ich bin einer der größten Sünder, aber du bist zu mir gekommen und hast all die alte Schuld durchgestrichen. Und hast mich gerecht gemacht mit Gott, mit Gnade gekrönt, danke, dass wir auch die Schwierigkeiten und Nöte unseres Lebens annehmen dürfen und darin wachsen, darin deine Hilfe erleben, wie du uns führst. Das ist so wunderbar, dass dein Wort nicht trügen kann. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Wir wollen uns an dich halten. Lieber Heiland Jesus. Amen.